Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster.
Das erste Date, eine Präsentation, eine Runde Smalltalk. Manchmal fehlen einem einfach die Worte. Wer kennt das nicht? Die Nervosität steigt, man stolpert über Silben. Für viele ist das ein kurzer Moment, für andere jedoch Alltag. Die Rede ist vom Stottern. Eine Sprechstörung, die weit über gelegentliches Stocken hinausgeht. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Ich bin Annalena und spreche heute mit Professor Dr. Anke Komescher vom Fachbereich Gesundheit hier von der FH Münster. Hallo Anke, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, hallo, freut mich auch hier zu sein.
Du bist Logopädin, hast Logopädie studiert und soweit ich weiß auch deine Promotion im Bereich Stottern gemacht. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen?
Ja, das Thema, das hat mich tatsächlich im Studium, bin ich dem Thema begegnet. Ich habe in den Niederlanden studiert und da ist das natürlich Teil der Ausbildung. Und ich hatte zudem das Glück, dass ich einen studentischen Hilfskraftjob hatte an einem Forschungsprojekt, wo die Wirksamkeit von Stottertherapien evaluiert wurde von verschiedenen. Und meine Aufgabe als studentische Hilfskraft war es, Videos auszuwerten und dabei die Stotterhäufigkeit, also wie häufig vor und nach den Therapien gestottert wird, auszuwerten, gemeinsam mit zwei anderen. Und dadurch habe ich unglaublich viele Menschen gesehen und gehört und erlebt, die gestottert haben. Und das hat mich fasziniert und teilweise auch betroffen gemacht, weil da wirklich schwer Betroffene dabei waren. Und ich konnte da ganz gut Anschluss finden, weil ich selber eine Zeit hatte zu Beginn des Studiums, wo ich selber Sprechangst hatte, obwohl ich gar nicht stottere.
Ja.
Insofern kannte ich dieses Gefühl, man traut sich nicht zu sprechen, man versucht das Sprechen zu umgehen. Und dadurch hatte ich quasi Feuer gefangen für dieses Thema und habe mich dann in der Tat über Promotion, über ein Praktikum in Kanada immer weiter in dieses Thema reingearbeitet, mich auch zur Stottertherapeutin weitergebildet und genau, und das begleitet mich bis heute und hat nichts an Faszination irgendwie für mich verloren.
Wie definiert man denn Stottern überhaupt genau? Ist das, wenn ich jetzt an einem Wort hängen bleibe, wäre das schon Stottern oder ab wann sagt man, okay, die Person stottert?
Mhm, genau, das ist eine berechtigte Frage. Man bezeichnet Stottern eigentlich als eine unfreiwillige Unterbrechung des Redeflusses, die in einer bestimmten Häufigkeit auftritt. Also wenn ich jetzt einmal kurz irgendwie hier so hängen bleiben würde und das passiert in den nächsten 10 Minuten nicht mehr, dann würde man das nicht als Stottern bezeichnen. Aber wenn das immer wieder aufkommt und die typischen Symptome, die man dann hört, die vielleicht auch viele kennen, sind sowas wie Wiederholungen, dass man innerhalb eines Wortes nicht weiterkommt oder Dehnungen, dass ein Laut länger gezogen wird, als man ihn eigentlich aussprechen würde oder dass man blockiert, das heißt, das Wort kommt gar nicht erst raus.
Und gibt es irgendwie eine Häufigkeit, aber man sagt, okay, wenn das so und so oft passiert, dann redet man vom Stottern im klinischen Sinne?
Ja, im klinischen Sinne würden wir anfangen so bei 3 Silben oder 3 Wörtern von 100. Ab 3% irgendwie würde man sagen, das hat jetzt irgendwie so eine Häufigkeit, wo man sagen würde, das ist nicht mehr einfach nur mal kurz stocken geblieben, sondern da spricht man von Stottern. Was, glaube ich, aber auch ganz wichtig ist, wenn man über Stottern spricht, das ist das, was man hört. Vielleicht sieht man auch, eigentlich kennt jeder jemanden, der stottert. Jeder hat, glaube ich, schon mal irgendwie mindestens in einem Film irgendwie jemanden gesehen. Häufig sieht man auch irgendwie Anstrengung, vielleicht im Gesicht, dass die Augen zugekniffen werden oder auch irgendwie die Schultern angespannt sind. Also Spannung gehört auch dazu, ne, wenn man Stottern beschreibt. Aber ganz vieles, was man nicht sieht und was ganz wesentlich ist für Stottern, das ist das, was in einem passiert. Also, dass man Angst hat zu sprechen, dass man sich schämt, wenn das passiert, dass man versucht, andere Wörter zu benutzen, weil man Angst hat, genau bei diesem Wort stottere ich, dass man Sätze umstellt. Und das ist eigentlich so dieser Part, der viel wichtiger eigentlich ist, als sind das jetzt genau 3%, die man erreicht hat, irgendwie um das Stottern nennen zu können. Und das können Betroffene natürlich sehr gut beschreiben.
Also geht das auch so ein bisschen bei der Diagnose um den Leidensdruck, den Betroffene haben?
Richtig, genau. Man könnte ja auch sagen, es ist überhaupt kein Problem, wenn ich ab und zu mal ein bisschen hängen bleibe, solange ich mich damit wohlfühle. Aber genau das ist das eigentliche Problem. Man beschreibt das manchmal so ein bisschen wie so ein Eisberg, so kann man sich das vorstellen. Wenn man einen Eisberg sieht, dann hat er idealerweise so eine schöne Spitze, die man über der Wasseroberfläche sieht. Und man denkt vielleicht auch, ach ja, der ist vielleicht gar nicht so groß, aber der eigentliche Eisberg, der ist unter Wasser. Ne? Da gibt es so einen großen Unterbau, der diese Spitze hält. Und so ist das beim Stottern eigentlich auch. Man sieht immer nur die Spitze des Eisberges außen und Manchmal ist es auch so, ich habe auch stotternde Menschen erlebt, da hört man das gar nicht. Da kriegt man gar nicht mit, dass sie stottern. Man würde sagen, niemals 3%, das ist keiner, der stottert. Aber da passiert unten so viel, um das Stottern zu kaschieren, zu verstecken, zu umgehen, dass die einen extrem hohen Leidensdruck haben. Genau.
Woher kommt denn dieser Leidensdruck? Ist das die Gesellschaft, durch die der entsteht? Also klar, ich stelle mir das vor, du hast jetzt auch gerade gesagt, Gestik, Mimik irgendwie im Gesicht, das ist auch Anstrengung. Aber inwieweit, woher kommt dieser Druck denn? Kommt der von außen, weil man als Kind dann irgendwie Mobbing erfährt?
Ja, man sagt tatsächlich, das hat man so in der Literatur auch irgendwo oder in der Forschung untersucht, irgendwie sehr junge Kinder, denen ist das häufig noch gar nicht so bewusst. Die denken da gar nicht so drüber nach. Die haben tatsächlich meistens noch nicht so einen Leidensdruck. Und tatsächlich entwickelt der sich so eher so ab dem Schulalter, wenn Kinder auch anfangen, mit mehr Menschen zu sprechen, als nur innerhalb der eigenen Familie, wo die Eltern im besten Fall total wohlwollend irgendwie reagieren und nicht irgendwie sagen, oh, du stotterst, das wäre irgendwie schlimm oder so. Dann gibt es Mitschüler, die darauf reagieren, die vielleicht lachen, weil es irgendwie komisch klingt, wenn man hängen bleibt. Oder die Lehrerin, die dazu irgendwie was sagt, versuch's nochmal, streng dich an, es geht doch irgendwie. Und deswegen entwickelt es sich schon in der Kommunikation mit anderen. Man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, es ist halt ein Kontrollverlust, den man in dem Moment erlebt. Und wenn man sich mal vorstellen würde, man würde irgendwie normal so an der Straße entlang gehen und es würde einen immer einfach jemand in die Seite schubsen, sodass man stolpert. Das ist einfach total unangenehm. Oder ich möchte was schreiben, das machen wir auch häufig als Experiment für Eltern, damit die das so ein bisschen kennenlernen. Ich soll 10-mal hintereinander in Schönschrift meinen Namen aufschreiben und nebenan schubst mich einfach immer jemand in die Seite. Ja. Und das ärgert einen. Das will man nicht. Also man hat sich was vorgenommen und das funktioniert nicht. Und genauso ist das beim Sprechen auch. Ich habe ja etwas mitzuteilen. Stotternde Menschen wissen genau, was sie erzählen wollen. Es ist nicht so, dass das nicht im Kopf wäre, aber es kommt nicht raus. Das heißt, das ist das eine, was so unangenehm ist und man weiß nie, wann es einen ereilt. Es könnte jetzt gut gehen, im nächsten Moment schon wieder nicht mehr. Der eine Tag ist gut, der andere ist schlecht. Und deswegen, und dann kommen halt noch diese Reaktionen dazu. Und deswegen haben tatsächlich auch sehr viele stotternde Erwachsene die Gefahr von sozialen Angststörungen tatsächlich. Also das wissen wir. Die Prävalenz, also die Vorkommenshäufigkeit, ist deutlich höher als bei nicht stotternden Menschen. Ja, weil es einfach eine Kommunikationsbeeinträchtigung ist.
Ja, also wenn man sich das jetzt so vorstellt, ist das ja auch voll verständlich, wenn man das nicht ausdrücken kann, was man ausdrücken will und dann womöglich von außen noch dafür irgendwie einen doofen Kommentar bekommt, oder?
Richtig, genau. Oder man möchte eine Präsentation halten, ne, und möglichst irgendwie das gut machen, irgendwie, damit man eine gute Note kriegt und genau dann mit mehr Druck klappt es irgendwie nicht. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, dass es auch noch ganz schön viele Vorteile in der Gesellschaft gibt, ne? Nicht wenige, die denken irgendwie, die wären dümmer, stotternde Menschen als nicht stotternde. Da gibt es überhaupt keinerlei Studien zu. Im Gegenteil, gleicher IQ oder sie wüssten nicht oder sie müssten sich einfach nur mehr anstrengen oder sie wären psychisch labil. Und das stimmt einfach alles nicht. Das Stottern macht was mit der Psyche, aber es ist nicht, weil ich irgendwie psychisch labil bin oder irgendwas, dass ich deswegen anfange zu stottern.
Ja, also dass die psychischen Beeinträchtigungen, die dadurch vielleicht kommen durch das, was von außen an einen reingetragen wird.
Richtig, durch die Folgen. Also, ne, wenn ich einmal ausgelacht worden bin, wenn ich irgendwie aufgezeigt habe, dann überlege ich mir das beim nächsten Mal. Möchte ich das nochmal machen oder möchte ich das nicht?
Ja, und da könnte ich mir vorstellen, dass dieser psychische Druck, den man erlebt, der das Stottern auch eventuell noch schlimmer macht.
Ja, richtig, genau. Wenn man dann nämlich irgendwie angespannt ist und denkt, boah, jetzt muss ich es unbedingt flüssig irgendwie hinkriegen. Klar, ne, dann sind alle Muskeln, wir haben 100 Muskeln, die beim Sprechen zusammenwirken. Ist eigentlich ein Wunder, dass das irgendwie immer so gut funktioniert. Und wir alle kennen das ja auch mal, dass wenn wir irgendwie einen Vortrag halten vor einem großen Publikum oder was ganz Wichtiges, dass wir uns auch verhaspeln. Ne? Insofern, das ist ein ganz feines System. Und klar, mehr Druck bringt das System auch schon mal durcheinander.
Ja, das stimmt. Bevor wir jetzt gleich auf die Behandlungsmöglichkeiten zu sprechen kommen, würde ich gerne nochmal von dir wissen, wer ist denn überhaupt betroffen und wie viele sind betroffen? Du hast jetzt gerade Kinder genannt und Erwachsene genannt. Gibt es da irgendwie eine bestimmte Gruppe, von der man sagen kann, okay, die haben eher das Risiko, an Stottern zu leiden?
Also erstmal vielleicht zu den Zahlen. Bei den Kindern sagt man, dass ungefähr 4-5% aller Kinder stottern. Und das ist tatsächlich auch weltweit so. Also es ist kein deutsches Phänomen, das ist eigentlich fast in allen Kulturen ungefähr gleich. Und dann verliert ein Großteil der Kinder das Stottern wieder, sodass man bei Erwachsenen sagt, es ist 1%. Also einer von 100 Menschen stottert. Welche sind das? Also die Ursache nach dem Stottern, die hat auch tatsächlich die Forschung extrem umgetrieben. Schon seit ganz vielen Jahrzehnten gab es immer wieder neue Theorien und heute weiß man, es gibt eine genetische Veranlagung dafür. Also es gibt nicht das eine Stottergen, sondern das ist auf mehrere Gene verteilt. Und nur die Veranlagung heißt auch nicht zwangsläufig, dass das Stottern auch ausbricht. Also da kommen Umgebungsfaktoren noch dazu, die wir im Detail immer gar nicht so genau kennen, die auch individuell unterschiedlich sind. Aber es gibt diese Veranlagung und deswegen wird Stottern in Familien auch weiter vererbt. Also die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, wenn ein oder beide Elternteile oder auch ein Opa oder so stottert.
Ja.
Ganz genau. Aber wir können im Moment auch nicht sagen, irgendwie, wenn ich jetzt eine Gruppe von 100 Kindern hätte, der fängt an zu stottern. Das weiß man nicht.
Und Kinder, die jetzt stottern, die dann von Geburt an?
Die Veranlagung ist von Geburt da, weil sie ja genetisch ist, aber Stottern entwickelt sich erst in der Sprachentwicklung. Also typischerweise fangen Kinder so im Schnitt mit einem Jahr an, so einzelne Wörter zu sagen und so mit ungefähr frühestens 2 Jahren Wörter zu kombinieren. Wasser trinken, Ball spielen, Mama da oder so ähnliches. Und in diesem Stadium, wo die Kinder in der Lage sind, so kleine Sätze zu sprechen, da entwickelt sich typischerweise Stottern, also so zwischen dem 2. und 5., 6. Lebensjahr typischerweise, also in der Phase des Spracherwerbs.
Mhm. Und wenn ich jetzt als Elternteil den Verdacht habe, okay, mein Kind hat da vielleicht eine Sprechstörung, was mache ich dann?
Mhm. Erstmal einfach das Kind so behandeln wie sonst auch, ne? Also erstmal irgendwie nicht irgendwie panisch werden oder so, sondern das erstmal einfach nur beobachten. Wie reagiert das Kind auch? Viele Kinder, wie gesagt, reagieren da überhaupt nicht drauf. Und es gibt halt auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es einfach wieder weggeht. Wie gesagt, 80%. Und vor allem innerhalb des ersten Jahres nach dem ersten Auftragen. Da ist die Wahrscheinlichkeit noch wirklich sehr hoch. Also ich kann ruhig erstmal abwarten und wenn das Kind stottert, einfach Zeit geben, abwarten. Wenn das Kind vielleicht mal irgendwie sehr schwer irgendwie hängen bleibt, kann ich sagen, ach, das Wort kam aber schwierig raus. Macht nichts. Wir haben Zeit. Ne? Wenn ich merke als Elternteil, dass mein Kind anfängt, weniger zu sprechen, sich zurückzuziehen oder sich so dolle anzustrengen, dann würde ich zum Kinderarzt gehen. Weil es dann einfach sinnvoll sein kann, das durch eine Logopädin, einen Logopäden abklären zu lassen und sich vielleicht einfach nur beraten zu lassen. Auch wenn ich selber total unsicher bin, das habe ich auch häufig, dass die Kinder das Stottern gar nicht so stört.
Ja.
Aber die Eltern sagen, oh, ich mache mir solche Sorgen, dass das irgendwie bleibt und ich möchte was tun. Dann können wir als Logopäden ihnen was an die Hand geben, wie sie irgendwie möglichst gut das Kind begleiten können.
Und jetzt sagst du, bei manchen Kindern geht das von alleine wieder weg. Weiß man, woran das liegt oder wie das funktioniert?
Nee, auch das ist Gegenstand von ganz viel Forschung. Das ist das Faszinierende letztendlich auch daran, dass es viel zu erforschen gibt. Nein, weil man auch schwierig Studien dazu machen kann. Man kann jetzt nicht alle stotternden Kinder erstmal abwarten lassen. Deswegen bei manchen gibt man dann Therapie und dann weiß man nie so genau, ist das jetzt durch die Therapie oder ist es einfach so weggegangen. Was wir inzwischen wissen, ist, dass bei Mädchen es häufiger weggeht, wenn es sehr früh angefangen hat, dass es dann irgendwie eher nochmal weggeht, wenn es sehr variabel ist, dass es dann eher weggeht, wenn nicht irgendwie zusätzliche sprachliche Beeinträchtigungen sind, wenn kein Stottern in der Familie sind. Also man hat so bestimmte Risikofaktoren rausgefunden. Aber es gibt nicht so die eine Kombination, wo ich als Logopädin jetzt auch so sagen kann, du bist ein Kind, bei dir geht's auf jeden Fall weg, da können wir uns zurücklehnen. Und deswegen müssen wir das immer im Einzelfall anschauen.
Ja. Ich finde das total faszinierend, was der Körper alles mit einem machen kann oder auch jetzt der Kopf. Mhm. Aber was irgendwie noch gar nicht erforscht ist, ist ja ein total spannendes Phänomen, weil das ja nach außen so sichtbar ist und innerlich kann man aber nicht sagen, genau wo es herkommt.
Richtig, genau. Und das ist halt beim Stottern auch wirklich so. Es ist einfach eine richtig komplexe Störung, das muss man wirklich so sagen. Also auch dieses Zusammenspiel von Genetik. Man hat auch Hirnstudien inzwischen gemacht. Mit Erwachsenen hat man festgestellt, es gibt Unterschiede in der Anatomie und auch in der Aktivierung. Also da wird eher die rechte Gehirnhälfte aktiviert als die linke. Aber immer rauszufinden, was ist als erstes und was ist die Folge. Man hat auch ganz viele Studien gemacht, wo man stotternde Menschen mit nicht stotternden Menschen verglichen hat in Bezug auf Reaktionsschnelligkeit, motorische Fähigkeiten und so weiter. Und es sind immer so ganz minimale Unterschiede, sodass es echt schwer zu greifen ist.
Ja, ja. Kann Stottern auch erst im Erwachsenenalter auftreten?
Kann es, aber das ist eine andere Form des Stotterns dann in der Regel. Es kann nach einem neurologischen Ereignis wie einem Schlaganfall oder einer Erkrankung wie Parkinson auftreten. Neurologisches Stottern nennt sich das dann auch. Oder nach einem Trauma, psychogenes Stottern. Aber dann hat es eine andere Ursache und ist nicht so dieses typische idiopathische Stottern, nennen wir das, was im Kindesalter schon angefangen hat und sich nie gezeigt hat. Also das gibt es eigentlich nicht.
Okay. Dann kommen wir jetzt vielleicht mal auf die Behandlungsmöglichkeiten. Welche Möglichkeiten hat man da, wenn man gar nicht genau immer sagen kann, wo das jetzt herkommt?
Richtig. Also ursachenorientiert ist sie nicht. Das war natürlich auch eine Hoffnung, dass es vielleicht ein Medikament gibt, mit dem man Stottern irgendwie behandeln kann. Hat sich auch herausgestellt, das gibt es nicht, weil Teil von Stottern ja auch ist, dass es mal auftritt und mal nicht. Ne? Und das macht es auch wieder für eine medikamentöse Behandlung echt schwierig. Was wir inzwischen wissen, ist, dass es Sinn macht, irgendwie schon früh anzufangen. Also man kann schon bei 2-jährigen Kindern eine Stottertherapie machen. Und es ist gar nicht so, dass man dadurch irgendwie einen Leidensdruck vergrößert oder das erst bewusst macht, sondern im Gegenteil, dass man Eltern was an die Hand gibt, wie sie sprachlich möglichst gut mit ihrem Kind umgehen können, wie man dafür sorgen kann, dass es gar nicht erst ein Tabu wird, ne, oder erst ein Leidensdruck entsteht. Und da hat man vieles übernommen, was man auch schon bei Erwachsenen gemacht hat. Aus meiner Sicht ist in der Behandlung immer das Wichtigste, tatsächlich diesen psychischen Teil, den Leidensdruck zu reduzieren. Weil es ist nicht damit, also früher hat man eher den Fokus darauf gelegt, möglichst flüssig sprechen, angleichen an die Norm, so wie wir alle sprechen. Und das macht natürlich einen großen Druck, wenn man, es gibt Sprechtechniken, die man lernen kann, wenn man diese Sprechtechniken dann nicht mehr einsetzen kann. Dann bin ich wieder meinem Stottern hilflos ausgeliefert. Und so, dass wir heute eigentlich sagen, es ist wichtig, dass ich lernen kann, das Stottern zu akzeptieren, trotz Stottern zu sprechen, da, wo ich sprechen möchte, in Kontakt zu sein mit Menschen. Und zusätzlich, wie wenn man sich vorstellen würde, man hätte irgendwie eine Gehbehinderung, vielleicht auch eine Krücke, in diesem Fall eine Sprechtechnik zu lernen, sodass man sich auch helfen kann, um flüssiger irgendwie zu kommunizieren.
Okay, ja, spannend. Das hätte ich jetzt im ersten Moment, glaube ich, gar nicht gedacht, weil ich dachte, okay, wenn ich dann zum Logopäden, zur Logopädin gehe, dass dann schon irgendwie das Ziel wäre, so flüssig wie möglich und normal in Anführungszeichen wie möglich zu sprechen. Aber macht ja voll Sinn, dass man diesen Leidensdruck rausbekommt und irgendwie ja glücklich damit durchs Leben kommt.
Genau. Also natürlich ist das auch so ein bisschen vom Alter. Je jünger die Kinder sind, desto besser sind die auch noch empfindlich. Also da gibt es zum Beispiel für das Vorschulalter die Lidcom-Therapie, wo man ganz stark mit den Eltern arbeitet, die flüssiges Sprechen sehr stark loben. Und dann merkt man auch, dass man dadurch tatsächlich auch dieses Überwinden des Stotterns sehr gut fördern kann. Also das hat sich in Studien als sehr wirksam. Und die haben noch keinen Leidensdruck. Also dann muss ich natürlich nicht, ne, an Leidensdruck, wenn das Kind damit nichts hat, sondern dann kann ich versuchen, möglichst irgendwie flüssiges Sprechen hervorzurufen. Aber ich habe auch ein Forschungsprojekt gemacht zur Stottertherapie bei Grundschulkindern, wo das mit diesem Leidensdruck so anfängt. Und da haben wir schon festgestellt, dass die Therapeuten doch wesentlich daran arbeiten, die Angst vor dem Stottern und dem Sprechen zu reduzieren und dass sich das dann positiv auch auf die Sprechflüssigkeit auswirkt.
Ja, ja, wenn, haben wir vorhin schon gesagt, wenn der psychische Druck nicht da ist, dass das Ganze einfach einfacher wird.
Genau, richtig.
Ja. Ja. Aber jetzt ist ja das flüssige Sprechen trotzdem, denke ich mal, Teil einer Therapie.
Mhm.
Wie sieht denn so eine Übung aus? Hast du da vielleicht irgendwas, was du uns erzählen kannst?
Genau, also bei Erwachsenen sagt man, es gibt 2 Hauptrichtungen von Therapien, was für Sprechtechniken man beibringen kann. Das eine ist das sogenannte Fluency Shaping. Beim Fluency Shaping würde ich mein gesamtes Sprechen ein wenig verändern. Man hat jetzt vielleicht gehört, dass ich die Wörter so ein bisschen aneinander klebe. Also die Stimmgebung bleibt kontinuierlich. Und ich habe vielleicht auch ein bisschen mein Tempo reduziert. Und das sind so kleine Baustellen, mit denen man das Sprechen so gestalten kann, dass das Stottern gar nicht erst auftreten kann. Also wie so eine Präventionsstrategie. Wenn ich so spreche, dann können diese Blockaden gar nicht entstehen. Aber du hast jetzt wahrscheinlich auch gehört, das klingt anders, ne? Und das, genau, das ist so ein bisschen der Nachteil. Und wenn ich das die ganze Zeit machen möchte, dann rede ich halt nie spontan einfach so drauf los, sondern ich muss immer diesen Schalter anstellen, jetzt flüssig zu sprechen. Und deswegen gibt es eine andere Richtung, die sagen, nee, flüssig einfach sprechen und einfach drauf losreden. Aber wenn ich jetzt glaube, dass ich bei diesem Wort gleich stottern werde, dann mache ich einen weichen Einsatz. Oder ich lerne, wie ich, wenn ich in eine Blockade komme, wie ich mich aus dieser befreien kann. Also eher so punktuell einzusetzen. Genau. Aber es hat ganz viel zu tun mit Stimme, mit Atmung und diesem Zusammenspiel, das aller Artikulatoren nennen wir das, aller Organe und Funktionen, die so am Sprechen beteiligt sind.
Jetzt habe ich auch schon mal gehört, dass Leute, die stottern, wenn sie singen, nicht stottern. Geht das in die ähnliche Richtung?
Beim Singen passiert was anderes. Da wird die rechte Gehirnhälfte eingeschaltet. Also eigentlich ist unser Sprachzentrum in der linken Gehirnhälfte. Und wenn wir sprechen, dann wird ganz viel, wenn wir singen, wird ganz viel Prosodie benötigt. Und die ist in der rechten Gehirnhälfte. Und die rechte Gehirnhälfte ist bei stotternden Menschen gut ausgebildet. Und die linke, da sind so kleine Unterschiede. Und deswegen ist das eigentlich bei allen stotternden Menschen so, dass die beim Singen nicht stottern. Mein John ist ja zum Beispiel auch ein Musiker irgendwie, der selber stottert. Und da gibt's auch noch andere, genau.
Ja, ich finde, also allein durch diese beiden Sachen, die du jetzt erklärt hast, merkt man schon, wie komplex das Ganze ist, allein im Gehirn.
Richtig, genau. Ja. Auch beim Flüstern würde ich nicht stottern, aber das sind natürlich alles keine Optionen für den tagtäglichen, für die tagtägliche Kommunikation.
Jetzt hast du mir vorhin noch eine Methode genannt, das fand ich jetzt gerade ganz spannend, dass man Erwachsenen Kopfhörer aufsetzt in der Stottertherapie. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen.
Ja, sehr gerne. Das ist das sogenannte Delayed Auditory Feedback. Man weiß, also bei diesem Delayed Auditory Feedback bekommt man über diesen Kopfhörer das eigene Sprechen verzögert zurückgemeldet. Das hat man ja manchmal so am Telefon, ne, wenn man sich selber so hört. Und wir, also flüssig sprechende Menschen, kennen das, dass das total irritierend ist, wenn man das so hört. Wenn das nur so ganz bisschen verzögert ist. Und was bei uns passiert ist, dass wir anfangen zu stottern. Dass wir ähnliche Stottersymptome produzieren, wie stotternde Menschen haben. Und bei stotternden Menschen, wenn die so eine leicht verzögerte Rückkopplung bekommen, dann werden die flüssiger. Weil die, weil irgendwas mit der auditiven Rückkopplung irgendwie bei stotternden Menschen wohl nicht ganz so gut funktioniert. Und da verlassen die sich eher aufs Fühlen beim Sprechen. Und dadurch werden sie flüssiger. Genau, das ist was, also auch da gibt es Geräte, die man tatsächlich kaufen kann und dann könnte man das tatsächlich auch dauerhaft tragen. Ist auch als eine Therapiemöglichkeit diskutiert worden und prinzipiell auch verfügbar. Das machen aber die wenigsten, weil auch das natürlich irgendwie wieder ja im Alltag irgendwie auch anstrengend ist und ne, immer sich irgendwie so zurückzuhören. Genau, aber es kann einem mal auch so das Gefühl geben, wie ist das, wenn ich flüssig sprechen würde? Vielleicht vor allem, wenn man sehr schwer betroffen ist. Es gibt ja Menschen, die wirklich bei jedem zweiten oder dritten Wort stecken bleiben.
Also man merkt schon, die Behandlungsmöglichkeiten sind genauso vielfältig, wie die Ursachen sein könnten.
Ja.
Wann würde man denn sagen, eine Behandlung war erfolgreich?
Das ist eine sehr gute Frage. Früher hätte man gesagt, eine Behandlung ist dann erfolgreich, wenn derjenige möglichst unter diesen 3% Silben irgendwie gestottert ist. Ne? Also wenn es möglich flüssiges Sprechen ist. Und da zeichnet sich eigentlich so ein Paradigmenwechsel ab. Und das ist eigentlich schön, so dass man jetzt auch in Studien viel mehr schaut. Es ist ein Zusammenspiel. Eine Therapie ist erfolgreich, wenn ich klar flüssiger sprechen kann, also besser kommunizieren kann. Aber wenn meine psychosoziale Belastung geringer ist, wenn meine Lebensqualität höher ist, wenn ich nicht mehr so viel vermeiden muss. Und deswegen würde man das jetzt immer beides zusammennehmen in einer erfolgreichen Stottertherapie. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sagen, es ist halt, wie gesagt, im Erwachsenenalter, also die Wahrscheinlichkeit, dass man Stottern überwindet, ist so bis zur Pubertät noch gegeben. Die wird immer geringer. Im Erwachsenenalter ist das eigentlich nicht mehr. Sehr wahrscheinlich, es kann irgendwie sehr wenig werden, aber nicht mehr ganz weggehen. Und deswegen, und das, was dazu kommt, also es ist chronisch, ist, dass es eine hohe Rückfallgefahr gibt. Also ich kann eine erfolgreiche Therapie machen, es kann mir gut gehen und es kann trotzdem passieren, dass wenn ich diese Techniken nicht mehr anwende, wenn ich doch wieder anfange zu vermeiden oder so, dass es mir dann doch wieder schlechter geht. Deswegen ist die Nachsorge nach so einer Stottertherapie total wichtig und viele machen auch nicht nur eine Stottertherapie in ihrem Leben.
Gehört sowas wie Psychotherapie dann auch mit zur Stottertherapie?
Elemente aus der Psychotherapie. Also es gibt auch Psychotherapeuten, die Stottern behandeln. Es ist tatsächlich so ein bisschen wie so das Grenzgebiet, ne? Wir Logopäden kennen uns sehr gut mit Sprache und Kommunikation aus, aber sind keine ausgebildeten Psychotherapeuten. Und die Psychotherapeuten können diesen Teil sehr gut, kennen sich aber weniger mit diesem sprechmotorischen Teil aus. Eigentlich müsste man beides sein, das gibt es auch teilweise. Wir machen tatsächlich viel aus der Verhaltenstherapie, also Desensibilisierung, also das Angstabbau, unempfindlicher werden gegenüber dem Stottern. Auch sowas wie kognitive Umstrukturierung, also wie lerne ich aus negativen Gedanken positive zu machen. Also wenn ich jetzt immer denken würde, gleich stotter ich bestimmt, die lachen mich gleich aus, ich bin nichts wert, weil ich stotter. Das greifen wir schon auf, weil man es halt nicht so isoliert betrachten kann.
Ja, wenn du sagst, soziale Ängste sind gehen oft damit einher, dann macht das ja auch Sinn, so in die Richtung zu schauen. Jetzt ist ja die betroffene Person das eine Element, aber die Gesellschaft ja dann das andere und auch was einen ziemlich großen Einfluss dann anscheinend hat. Wie sollten wir denn mit Menschen, die stottern, umgehen, jetzt aus deiner Perspektive?
Ich glaube, es hilft schon mal, also ich glaube, die Aufklärung über Stottern ist wichtig und das macht auch, es gibt die Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfevereinigung, die da auch ganz viel Aufklärung macht, dass Menschen einfach wissen, erstens, wie schwerwiegend so eine Beeinträchtigung ist, dass das nichts ist, worüber man sich lustig macht oder was jemand absichtlich macht. Der kann doch flüssig sprechen, warum macht er das denn nicht? Das ist, glaube ich, wichtig und dass man im Gespräch mit jemandem einfach Zeit gibt, abwartet, Verständnis zeigt. Ich werde häufig auch gefragt, soll man stotternde Menschen anschauen, wenn sie stottern? Ja. Ohne zu starren, ne, aber irgendwie in Kommunikation, im Kontakt irgendwie bleiben, das ist irgendwie sehr hilfreich. Und idealerweise auch mit Betroffenen vielleicht im Gespräch bleiben sogar vielleicht, dass das nicht so ein Tabu ist irgendwie. Wenn jemand eine Krücke hat, würde man da vielleicht auch irgendwie drüber sprechen.
Ja, ja, okay. Das heißt auch, Menschen, wenn die irgendwo hängen bleiben, nicht eigenständig den Satz für die weitermachen, sondern einfach warten.
Ganz genau. Und wenn das ein guter Freund ist, kann man das ja auch mal besprechen. Kann man fragen, du, wie ist das eigentlich für dich? Wäre dir das lieber, wenn ich dir dann irgendwie helfe oder soll ich lieber abwarten? Aber wenn man denjenigen nicht kennt, dann wirklich einfach Zeit geben. Und für Eltern sage ich immer noch, nicht irgendwelche Tipps geben wie, denk erst nach oder hol nochmal tief Luft oder sag's nochmal. Lieber einfach Zeit geben.
Ja, das ist ja auch ganz wichtig zu wissen, weil das meiste ist ja wohlwollend gemeint, aber wenn es nicht hilfreich ist, ja.
Genau, genau. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, so ungefähr, ne?
Ja, ja. Genau. Ja. Okay, jetzt haben wir gerade gehört, dass Betroffene in der Gesellschaft oft leiden oder einen Leidensdruck haben. Aus deiner Erfahrung, welche Folgen kann denn Stottern haben, jetzt gesellschaftlich oder auch vielleicht beruflich für Betroffene?
Das kann schon in der Schulzeit anfangen. Also es kann tatsächlich sein, dass stotternde Schüler schlechtere Noten kriegen, weil sie sich im Unterricht zurückziehen und weil Lehrer das nicht angemessen berücksichtigen als etwas, was sie wo das Kind nichts für kann. Eigentlich haben stotternde Schüler auch ein Anrecht auf einen Nachteilsausgleich, dass zum Beispiel mündliche Leistungen irgendwie ersetzt werden. Das also in der Schule fängt das schon an und danach ist erstmal die große Frage, was mache ich nach der Schule? Was für einen beruflichen Weg schlage ich ein? Das ist ja für uns alle irgendwie total schwierig. Und es gibt so eine gewisse Tendenz von stotternden Menschen, da sind nicht alle gleich, dass sie nicht die Berufe ergreifen, die sie vielleicht eigentlich gerne ergreifen würden. Dass sie der Meinung sind, sie könnten keinen Beruf ergreifen, der was mit Sprechen zu tun hat. Das wäre nicht das Richtige. Und dann einfach unter ihren Möglichkeiten bleiben oder auch sich denken, wie ein Studium, das schaffe ich nicht mit dem vielen Sprechen. Und die sich auch, ja, und dann ist das Nächste, das durchzieht das komplette Leben auf Partnersuche. Also wie spreche ich es häufiger bei Männern als bei Frauen? Wie spreche ich eine Frau an, wenn ich stottere irgendwie? Und gerade da der Druck irgendwie sehr hoch ist irgendwie. Also die Gefahr ist schon einfach, dass man irgendwie Einsamkeit, ne, dass man eine geringere Lebensqualität hat, das weiß man auch, dass man sich in seiner Freizeit zurückzieht, nicht viel mit Freunden oder Hobbys irgendwie nicht wahrnimmt oder ähnliches. Also die Folgen können sehr, sehr gravierend sein. Ich finde es aber auch wichtig zu sagen, dass das muss nicht so sein. Also Joe Biden ist ehemaliger Präsident der USA, stottert auch. Es ist prinzipiell alles möglich. Marilyn Monroe hat gestottert, Bruce Willis hat gestottert oder stottert immer noch. Also es, prinzipiell ist es möglich irgendwie, und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man sich Unterstützung holt, weil es gibt heute gute Unterstützung für Stottern, dass man irgendwie sein Leben so führen kann. Aber es kostet natürlich einfach wirklich Mut und auch Arbeit.
Ja, also es ist gar nicht so ein Randthema, wie man vielleicht im ersten Moment annehmen mag. Und auch ein Thema, das viel zu wenig in der Gesellschaft ernsthaft thematisiert wird.
Ja, ganz genau.
Ja, jetzt hast du gerade über Behandlungsmethoden geredet und dass sich Betroffene gerne Hilfe suchen können. Jetzt bist du nicht nur Professorin hier an der FH, sondern arbeitest und leitest auch mit das Zentrum für interprofessionelle Therapie und Prävention hier in Münster. Das ist kurz das ZITP. Was ist denn das?
Richtig. Das ZITP ist ein Reallabor bei uns im Fachbereich Gesundheit. Das klingt jetzt sehr technisch. Da sind aber keine Mäuse, mit denen wir experimentieren, sondern es ist letztendlich eine Praxis für Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie, in der wir Patienten behandeln und das mit den Krankenkassen abrechnen. Ich gehe jetzt mal nur auf den logopädischen Teil ein, weil wir dort auch bei diesem Zentrum eine Stotterberatungsstelle gegründet haben. Genau aus meinem Wunsch heraus, dass bekannt wird, was für therapeutische Möglichkeiten gibt. Dass Betroffene sich an uns, an mich vor allem und in Zusammenarbeit mit dem UKM mache ich das, mit den Lehrlogopäden dort sich fragen können, was für therapeutische Möglichkeiten gibt es, wann muss ich Therapie beginnen, wann nicht, oder können Sie sich das einfach mal anschauen. Also das ist etwas, was wir einfach kostenlos anbieten, auch für alle FH-Bediensteten, aber auch außerhalb, weil diese Aufklärung so wichtig ist, dass man erstmal weiß, was könnte man denn machen. Und zusätzlich habe ich im Moment auch eine Praxisprofessur. Das heißt, ich bin einen halben Tag in der Woche in unserem Zentrum und behandle ausschließlich stotternde Menschen jeden Alters. Im Moment reicht das von 3 Jahren bis 22 Jahren, alle Altersgruppen. Und genau, richtig.
Okay, das heißt, man muss nicht irgendwie Mitglied der FH sein, sondern wenn ich stottere oder dann auch im Bereich Physiotherapie oder Ergotherapie?
Was? Richtig, genau.
Behandlungsbedarf habe, kann ich mich ans ZITP wenden und mit meiner Überweisung von meinem Hausarzt.
Richtig, ganz genau. Man kann gerne jederzeit bei uns einfach nur so anrufen oder man kommt direkt mit einer Verordnung, die man vom Arzt ausgestellt bekommt, bei uns vorbei. Und dann behandeln wir alles, unter anderem auch Stottern.
Vielleicht kannst du auch einmal sagen, was das Besondere jetzt am ZITP ist mit den 3 Fachrichtungen.
Ja, richtig. Wir haben über die Komplexität von Stottern gesprochen und neben Stottern gibt es ganz viele komplexe Erkrankungen in unserer alternd werdenden Gesellschaft und die fordern eine bessere Zusammenarbeit, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder bei Parkinson oder wir haben viele Patienten mit Post-Long-Covid. Da ist meistens nicht nur die Logopädie oder nur die Physiotherapie gefordert, sondern da braucht es verschiedene therapeutische Berufe. Und wir erproben und entwickeln weiter am ZITP, wie wir möglichst optimal zusammenarbeiten können, um den Patienten bestmöglich zu behandeln und nicht einfach nur ein Symptom zu sehen. Ne? Ich behandle jetzt nur das Sprechen oder nur die Schulter, den Rücken oder so, sondern wie können wir den Patienten als Ganzes sehen und ihn in seinem Alltag bestmöglich fördern. Und das, da wir ja auch Logopäden und Physiotherapeuten ausbilden in unserem Studiengang zusammen mit dem UKM, ist es uns ein Anliegen, dass wir das vorleben. Wie kann denn eigentlich eine moderne, patientenorientierte Gesundheitsversorgung aussehen? Und das leben wir da eigentlich jeden Tag und evaluieren ganz viel. Wie können wir das immer weiter optimieren?
Ja, total wichtig. Ich glaube, das braucht es auch in sehr viel mehr medizinischen Bereichen noch, dieses den Menschen als ganzheitliches Wesen zu sehen und Phänomene oder Symptome nicht einzeln zu betrachten.
Richtig, genau. Und das klingt schnell so abgedroschen, aber wenn man sich mal wirklich fragt, wie macht der Schlaganfallpatient das denn jetzt in seinem Alltag, wenn er nicht mehr mobil ist und nicht mehr ins Café gehen kann? Wirklich mal drüber. Es geht nicht um Gehen an sich, sondern wie kommt er denn ins Café, um sich mit anderen austauschen zu können? Das ist sehr sinnstiftend auch. Und unsere Patienten melden uns auch genau das zurück, dass es irgendwie schön ist, wenn man als Mensch gesehen wird.
Ja, super spannend. Und wer diesen Podcast jetzt hört und vielleicht aus der Gegend hier in Münster kommt, wir packen euch den Link zum ZITP in die Shownotes. Also könnt ihr euch gerne mal dort melden. Zum Schluss habe ich jetzt noch eine Frage an dich. Und zwar heißt unser Podcast ja Kopfhörer. Und ich würde gerne von dir wissen, wann du denn das letzte Mal Kopfhörer auf oder in den Ohren hattest und was da rauskam.
Ich hatte tatsächlich meine Kopfhörer bis vor einer Stunde ungefähr noch auf, weil ich gerne joggen gehe und Joggen gehört für mich zusammen mit Musik. Und da habe ich eine Playlist, da wo ganz viele Lieder kamen. Genau, was für mich irgendwie die gute Entspannung und der Ausgleich tatsächlich zum Professorenjob ist.
Ja, super. Das macht natürlich auch Sinn, bei den Temperaturen jetzt hier im Sommer bei 30 Grad frühmorgens laufen zu gehen. Hast du denn ein Lieblingslauflied?
Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Wobei ich zuletzt irgendwie wieder meine Queen-Sammlung rausgesammelt habe von früher noch und dachte, ach, das ist immer noch irgendwie schön.
Ja,
ein Beispiel von vielen.
Ja, sehr schön. Anke, ich danke dir für die ganzen Informationen und hoffe, wir konnten den Hörerinnen und Hörern einen guten Teil an Wissen mitgeben und ein bisschen Aufklärungsarbeit leiten. Dankeschön.
Danke dir vielmals.
Jetzt seid ihr gefragt. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge für uns habt, dann meldet euch doch einfach. Entweder mit einer Nachricht auf Instagram oder per Mail an podcast@fh-münster.de. Und wenn ihr wollt, dann gebt uns gerne auch eine Bewertung auf der Podcast-Plattform, auf der ihr unterwegs seid. Bis zum nächsten Mal.